Ja, heute ist endlich wieder soweit. Ich darf zu euch predigen. Und bei aller Freude muss ich mir immer wieder bewusst machen, was das eigentlich bedeutet. Ich, unbedeutender, sündiger, gefallener und zum Irrtum neigender Mensch, will euch jetzt sagen, tut das und tut das nicht. Glaubt das und verwerft jenes. Wie geht das? Es geht nur, weil wir Gottes Worte haben, ja. Und Gottes Worte sind autoritativ. Sie sind unsere Autorität, unsere höchste Autorität. Und auch beim Thema der Ehe gilt das. Aber ich muss euch enttäuschen, wenn ihr jetzt darauf gehofft habt, zu erfahren, was eigentlich meine Gedanken über die Ehe sind. Ich bin kein Experte in Sachen Ehe und Erfahrung habe ich auch nur wenige Jahre. Aber das zählt auch nicht, weil es geht nicht darum, was ich denke, sondern es geht darum, was Gott darüber denkt. Und ich kann euch sagen, was Gott dazu sagt, ist auch, wovon ich selbst überzeugt bin. Deswegen stehe ich hier und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal über die Ehe nachgedacht habe. Das war so in der Zeit, als mein Mitbewohner Martin Hals über Kopf verliebt war und ich selbst dann darüber nachgedacht habe und auch einige Predigten gehört haben und auch unter anderem über den Text, den wir uns heute anschauen, in 1. Petrus. Aber um das auch weiterhin zu verstehen, wollen wir uns den Hintergrund noch einmal vor Augen führen. Petrus, der Apostel, schreibt ungefähr 64 nach Christus an die verfolgten Christen in Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. Und er schreibt diesen Brief aus Rom, dort, wo auch Kaiser Nero regierte und in diesem Jahr auch die Christen in Rom verfolgte. Dass das überhaupt möglich war, lag daran, dass überhaupt in der Gesellschaft im Römischen Reich jetzt eine Abneigung gegen die Christen vorhanden war. Die Christen wurden verachtet, weil sie zum Beispiel nur einen Gott anbeteten. Sie waren in Augen der Römer Atheisten. Paradox, oder? Sie waren auch Anarchisten in ihren Augen, weil sie nicht den Kaiser als ihren höchsten König ansahen, sondern Jesus Christus. Und sie sonderten sich ab, sie hatten den Ruf, unmoralisch zu sein. Das Mahl des Herrn, das Abendmahl, verstand man als Kannibalismus, weil es da ja um, weil man ja sagt, wir nehmen diese Symbole, Brot und Wein für Jesu Leib und Jesu Blut. Und weil sie auch einfach Bruderliebe untereinander hatten, hat man sie der Ausschweifung bezichtigt. Das war alles nicht wahr, aber das führte dazu, dass die Christen verlästert wurden und verleumdet wurden. Das heißt, die Verfolgung, die in dieser Zeit stattfand, war vor allem verbal, also durch Worte. Und ich denke, wir sind auch gar nicht so weit davon entfernt in unserer Zeit. In unserem Land darf man selbstverständlich an Nächstenliebe glauben, oder? Jesus hat Nächstenliebe gepredigt. Das ist gut. Aber wehe dem, der die Bibel als höchste Autorität achtet, der sagt, das ist für jeden gültig. Was ist eigentlich die allgemeine Weltschauung in unserer Weltanschauung in unserer Zeit? Nun, ist Mord falsch? Ist Diebstahl falsch? Ja, das ist verboten. Und das ist der Grund ist, dass die Menschen immer noch ein Gewissen haben, von Gott eingepflanzt haben. Ohne an Gott zu glauben, denken die Menschen, dass diese Dinge falsch sind. Und sie stehlen damit von Gottes Wort. Sie glauben nicht an Gott, aber sie sagen, Mord ist falsch, Diebstahl ist falsch und stehlen von seiner Moral. Ansonsten gilt Toleranz, ja? Denn niemand steht über uns, um uns um Moral für jeden festzulegen. Jeder darf glauben, was er will, auch wenn es sich widerspricht. Aber niemand darf behaupten, dass sein Glaube für andere gültig ist. Ja, und so stehen wir dem auch gegenüber, einer feindlichen Haltung gegenüber dem biblischen Glauben. Und wir als Christen haben nicht nach langem Überlegen endlich die beste Moral entwickelt. Wir haben nicht uns das beste Glaubenssystem ausgedacht, sondern wir haben einfach Gottes Offenbarung. Wir glauben einfach, was Gott gesprochen hat. Und die einzige richtige Reaktion ist zu glauben. Und damals wie heute, das könnt ihr vielleicht ein bisschen mitfühlen, sind die Christen Fremdlinge der Welt. Und so spricht Petrus sie auch an in Kapitel 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, in diesen Provinzen, in diesem großen Gebiet. Und er schreibt ihnen zur Frage, wie kann man das Leid ertragen? wenn Christen verfolgt werden. Und vor allem zwei Dinge. Er sagt, besinne dich auf Gottes große Gnade. Und deswegen nimmt er auch den ersten Teil seines Briefes als Gelegenheit, um Gottes Errettung darzustellen. Gott hat euch wunderbar errettet und er hat damit auch Folgen in euer Leben gebracht. Die Errettung hat Folgen. Bis Kapitel 2, Vers 10. Das haben wir uns alles schon angeschaut. Und dann ab 2, Vers 11, in den nächsten Teil eingestiegen, tue das Richtige nach Gottes Willen. Ja, obwohl du verfolgt bist, halt am Gehorsam fest und werd jetzt nicht ungehorsam gegenüber Gott. Und 2, Vers 11 bis 12 war ja die Einleitung. Und da sagt Petrus, ihr sollt einen guten Wandel unter den Heiden, unter den Ungläubigen führen, damit sie sehen, dass ihre Verleumdung, ihre Anschuldigung eigentlich gar keine Grundlage haben. Sie sind falsch. Und sie sehen, wie Gott Menschen durch seine Wahrheit verändert. Und das kann auch ein Instrument sein in ihrem Leben, damit sie errettet werden. Nun, wie sieht der gute Wandel aus? Was heißt Gutes tun in dieser Welt? Und Gutes tun, sagt Petrus, heißt vor allem, ordne dich den Autoritäten unter. Ordne dich Autoritäten unter. Als Fremdlinge seid ihr keine Rebellen in dieser Welt. Ihr seid Bürger unter einer Regierung und so sagt Petrus, ordnet euch der Regierung unter. Das haben wir gesehen in Versen 13 bis 18 bis 17, Kapitel 2. Und danach ging es um den Arbeitgeber. Ordnet euch eurem Chef unter. Oder damals waren das Sklaven und Herren. Nun, Sklaven hatten auch eine ganz andere Stellung, weil sie hatten gar keine Rechte. Aber auch damals wie heute sollen sich auch oft am Arbeitsplatz solche, die Autoritäten unterstellt sind, unterordnen. Und schließlich, Kapitel 3, kommen wir jetzt zur Ehe. Und lasst uns diesen Text zuerst einmal lesen. Das ist Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht reinen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, das ist unser Text und wir können das unter dem Thema fassen, erfülle deine Verantwortung vor Gott in der Ehe. Es geht nicht darum, einfach eine gute Ehe zu führen, sondern es geht darum, die Verantwortung vor Gott zu erfüllen. Ja? Zuallererst sind wir ihm verantwortlich gegenüber. Und ihr habt es schon mitbekommen, das meiste sagt Petrus zu den Frauen, Verse 1 bis 6, und dann kommt er zu den Männern. Und so werden wir es auch heute Morgen uns anschauen. Nun als Einleitung, Petrus schreibt hier zu den verfolgten Christen und er hat eine bestimmte Situation auch im Kopf. Er will hier nicht die Ehe umfassend behandeln, alles, was man dazu sagen kann, sondern er beschränkt sich auf bestimmte Aspekte. Wenn wir aber Ehe mal in der Schrift betrachten, dann sehen wir, dass es da verschiedene Verantwortung gibt. Beide Ehepartner sollen zum Beispiel treu sein. Das ist, wenn man alle Stellen mal, das habe ich gemacht, mal alle Stellen anzuschauen, die darüber sprechen, über die Verantwortung. Beide Ehepartner sollen die Ehe als Bund ansehen und treu sein. Der Mann hat die besondere Aufgabe der Leitung. Er ist das Haupt der Frau. Die Frau hat die Aufgabe, die Leitung zu unterstützen und sich unterzuordnen. Beide haben die Verantwortung, einander zu lieben. Der Ehemann, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und immer noch liebt, und auch die Frau, so dass sie dem Mann immer Gutes erweist. Beide sollen einander dienen. Der eine nährt und pflegt die andere, der Mann seine Frau, und die Frau dient dem Mann, indem sie seine Ehre vermehrt und ihm auch im Haushalt dient. Beide sollen sich Zuneigung geben, eheliche Zuneigung, auch Intimität. Beide sollen eine Freundschaft pflegen und Einheit darin verfolgen. Das ist so als Hintergrund, aber Petrus konzentriert sich jetzt auf bestimmte Aspekte. Und so kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Erfülle deine Verantwortung als Ehefrau. Und das Erste, was er sagt, wir schauen uns drei Dinge an, ordne dich unter. Petrus fängt an, gleicherweise sollen sich auch die Frauen ihren eigenen Männern unterordnen. Und gleicherweise bezieht sich auf vorangegangene Verse. Schon in 2 Vers 13 hat er zum ersten Mal die Unterordnung genannt. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Ordnet euch der Regierung unter. Dann 2 Vers 18. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan. Ihr Hausknechte, ordnet euch unter. Gleicherweise, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist hier der Gedankengang. Und Unterordnung, das müssen wir richtig verstehen. Unterordnung ist keine Handlung. Was? Keine Handlung? Überrascht dich das? Unterordnung ist in erster Linie eine Haltung. Beispiel. Du kannst deinem Mann gehorchen, ohne dich unterzuordnen. Nehmen wir an, du möchtest abends nochmal jemanden besuchen gehen oder irgendetwas machen, aus dem Haus gehen, und dein Mann sagt, du bleib besser zu Hause, denn du musst dich heute Abend noch erholen. Du bleibst zu Hause, aber in deinem Herzen brodelt es. Ich wollte eigentlich gehen. Ja? Du hast gehorcht, aber du hast dich nicht untergeordnet. So seht ihr in dem Beispiel, dass Unterordnung eine Haltung ist, sich der Autorität des Mannes gerne zu fügen und seiner Führung zu folgen. Ja, wie in Staat und Arbeit hat Gott auch in der Ehe eine Ordnung bestimmt. Und hier spricht er die Ehefrauen an. Er sagt, ihr sollt euch euren eigenen Männern unterordnen. Und da müssen wir darauf hinweisen, dass es nicht heißt, dass jede Frau sich jedem Mann unterordnen soll, der ihr über den Weg läuft. Ja? Du musst dich nicht jedem Mann unterordnen, sondern deinem einzigen Ehemann. Als gläubige Frau bist du auch der Leitung der Ältesten unterstellt. Und in allen Fragen der Lehre und der Gemeinde ordnest du dich den Ältesten unter. Aber in allen familiären und persönlichen Dingen ist dein Mann deine Autorität. Einwand. Aber hat die Frau nicht genauso viel Wert, genauso viel Begabung wie der Mann? Natürlich. Unterordnung heißt nicht moralische, intellektuelle oder geistliche Unterlegenheit. Die Frau ist nicht unterlegen. Nein. Oft gibt es Unterordnung bei gleicher Wertigkeit. Denk mal an den Herrn Jesus. Der Jesus ist als Baby auf die Welt gekommen, oder? Und wem hat er sich untergeordnet? Seinen Eltern. Er heißt es in der Schrift, er war seinen Eltern untertan. Oder dem Vater. Wessen Willen hat er getan? Ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Ist der Jesus genauso viel wert wie der Vater? Natürlich. Aber er hat sich untergeordnet. Unterordnung ist nichts Negatives. Mann und Frau sind einfach unterschiedlich geschaffen. Der Mann hat die Verantwortung, die Leitung, der Leitung, der Nährung und der Beschützung seiner Frau. Und die Frau soll diese Leitung bekräftigen, empfangen und nähren, wie John Piper es ausdrückt. Ein weiterer Einwand. Ich will aber frei sein. Ich will mich nicht unterordnen. Das ist Zwang und Gebundenheit. Einspruch. Wisst ihr, was echte Freiheit ist? Gottes Plan zu folgen. Ein Beispiel von John Piper. Zwei Frauen springen aus dem Flugzeug. Eine hat einen Fallschirm auf dem Rücken und spürt das Gewicht und außerdem die festen Gurte an ihrem Körper. Die andere hat keinen Fallschirm. Sie fühlt sich frei und spürt weder Gewicht noch Einengung durch Schnüre. Welche ist nun wirklich frei? Die Frau mit dem Fallschirm oder die Frau ohne Fallschirm? Die Frau ohne Fallschirm fühlt sich zwar frei, aber sie ist gebunden durch die Schwerkraft und sie ist verführt durch die Annahme, alles sei in Ordnung. Denn nach diesem Glücksmoment der Freiheit kommt die Zerstörung, kommt die Katastrophe. Und so ist echte Freiheit, Gottes Design zu folgen. Gottes Plan zu folgen. Und wenn der Mann führt und die Frau folgt, das ist wahre Harmonie. Ein dritter Einwand: Heißt es nicht irgendwo in der Schrift, dass man sich gegenseitig unterordnen soll? Nun, das ist zum Beispiel der Vers, in Epheser 5, Vers 21. Noch darauf wollen wir kurz eingehen. Da heißt es: Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, ihr Frauen, euren eigenen Männern. Nun, wir dürfen hier Epheser 5, Vers 21 nicht falsch verstehen. Einander unterordnen heißt nicht jeder dem anderen, wechselseitig. Das heißt, einige den anderen. Also in diesem Fall von Epheser 5, die Frauen den Männern, die Sklaven den Herren, die Kinder den Eltern. Ein weiterer Vers, sogar im 1. Petrus 5, Vers 5, wenn ihr eure Schlachtern lest, steht da: Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Und wenn man mal ein bisschen tiefer studiert und in den Grundtext geht, merkt man, dass das Unterordnen hier in den ursprünglichen Manuskripten nicht steht. Besser würde es übersetzt werden mit: Ihr alle sollt euch mit Demut bekleiden. Also da steht gar nichts von gegenseitiger Unterordnung. Also, Unterordnung ist eine Haltung. Und Petrus geht jetzt darauf ein, wenn es besonders schwer wird, sich unterzuordnen. Nämlich, wenn der Mann ungläubig ist. Schaut mal auf Vers 1 weiter. Da heißt es, damit, wenn auch einige sich weigern, dem Wort zu gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Hier könnte man besser übersetzen, statt etliche, wenn einige sich dem Wort, wenn einige sich weigern, dem Wort zu gehorchen. Das Wort, für was hier in der Schlacht dafür Glauben steht, wird zum Beispiel an anderen Stellen mit Gehorchen übersetzt. Und das ist eigentlich auch die Bedeutung dieses Wortes. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, dass Paulus gerade auf seiner ersten Missionsreise kommt nach Ikonium und einige glauben, andere glauben nicht. Und da steht auch: Die einen glaubten, Juden und Heiden, aber einige Juden gehorchten nicht der Botschaft. Johannes 3, Vers 36, bekannt. Da geht es auch um: Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, aber wer dem Sohn nicht gehorcht, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Also wir sehen mehrere Stellen, wo der Glaube dem Ungehorsam gegenübergestellt wird. Und so beschreibt auch Petrus Ungläubige als eigentlich Ungehorsame. Schauen wir mal 4, Vers 17 in 1. Petrus, wenn ihr da seid. Da heißt es: Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, den Gläubigen, das Haus Gottes, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu gehorchen? Ja, also Ungläubige als Kategorie werden hier als dem Wort Ungehorsam bezeichnet. Und das betont vor allem, dass sie das Wort gehört haben, aber was damit tun? Sie rebellieren dagegen. Sie wollen es nicht annehmen, sie lehnen es ab. Und so war es auch im Fall der Ehefrauen. Sie haben ihren Männern natürlich von ihrem Glauben erzählt, sie haben ihnen das Evangelium gesagt, aber die Männer haben ablehnend reagiert. Sie kennen die Botschaft, sie kennen den Aufruf zur Buße, aber sie sagen: Nein, ich will nichts mehr davon hören, vielleicht. Es gibt auch keine Aussage darüber, wie groß jetzt der Anteil von Frauen mit ungläubigen Männern ist. Das Wort heißt einfach einige. Es sind auch Frauen da, die ungläubige Männer haben in den Gemeinden. Und diese Männer haben das Wort gehört, aber sie wollen es nicht glauben. Nun, was sollen die Frauen tun? Sie sollen sich trotzdem unterordnen. Und um das besser zu verstehen, müssen wir auch die traditionelle Sicht zu der damaligen Zeit kennen über die Frauen. Frauen zu der Zeit waren als unterlegen angesehen. Man dachte, sie können nicht vernünftig denken, sie sind Emotionen unterworfen und unverlässlich. Und darum müssen sie einfach gehorchen. Sie waren rechtlich nicht unabhängig und der Mann hatte sogar rechtliche Autorität über seine Ehefrau und seine Kinder. Die Männer erwarteten einfach, dass die Frauen den Haushalt führen, die Kinder gebären. Aber irgendwie an Freundschaft war der Mann zu der damaligen Zeit nicht interessiert. Aber daran, dass sie Solidarität in derselben Religion haben. Das heißt, der Mann hat vorgegeben, welche Religion in der Familie geglaubt wurde. Plutarch, ein griechisch-römischer Schreiber zu der Zeit, sagt, Zitat, eine Frau soll nicht eigene Freundschaften schließen, sondern die Freunde ihres Mannes zu den ihren machen. Die Götter sind die wichtigsten Freunde, Zitat Ende. Das heißt, eine Frau drückt ihre Loyalität zu ihrem Mann dadurch aus, dass sie seinen Göttern folgt. Und denk mal an die gläubigen Frauen. Jetzt sind Frauen in der Ehe gläubig geworden und vom ersten Moment an sind sie Rebellen gegen ihren Mann. Sie können gar nicht anders. Sie glauben einem anderen Gott. Und so war es für den Mann sogar eine Schande, wenn seine Frau nicht seiner Religion gefolgt ist. Der Mann konnte sogar Ehren und Ämter verlieren, weil er ja seinen Haushalt nicht unter Kontrolle hält. Seine Frau glaubt einem anderen Gott, geht in die Gemeinde. Was sollte die Frau tun? Sie soll sich unterordnen. Egal, was der Mann sagt, natürlich nicht. Es gibt auch die Einschränkungen hierbei, denn der Mann ist zwar der Leiter, aber nicht der absolute Leiter. Die höchste Autorität ist und bleibt Gott. Aber auch, ihr Ehefrauen, wenn ihr euren Männern mal nicht gehorchen könnt, weil er euch zu einer Sünde verleiten will, weil er etwas möchte, was vor Gott falsch ist, dann zeigt ihm, dass ihr ihm nicht gerne ungehorsam seid. Ihr freut euch nicht, ja, jetzt darf ich dir endlich mal ungehorsam sein. Nein, ihr sagt, es tut mir leid, ich kann das nicht tun. Und zeigt ihm, dass ihr euch wünscht, so bald wie möglich wieder unter seiner Führung unterzuordnen. Die Tatsache, dass dein Mann ungläubig ist, verändert nichts an Gottes Design. Gott ist der Leiter, der Mann ist der Leiter und du bist dazu da, die Leitung deines Mannes zu unterstützen. Was ist, wenn der Mann zum Beispiel sagt, du darfst nicht in die Gemeinde gehen? Gibt es auch zu unserer Zeit Ehen, wo die Frauen gläubig sind und Männer das nicht wollen. Dann musst du zum Beispiel respektvoll ungehorsam sein. Und doch gehen. Aber du bist von daher nicht die Feindin deines Mannes. Du willst ihn weiterhin gewinnen und drückst das durch deine Haltung aus. Und so sagt es auch Petrus. Ihr ordnet euch unter den ungläubigen Männern, damit sie durch euren Wandel gewonnen werden. Und was heißt gewonnen? Zum Beispiel Paulus spricht in 1. Korinther 9 davon, dass er Juden und Heiden gewinnen will für das Evangelium. Deswegen, ja, tut er auch Dinge, um sie zu erreichen und will sie für Gottes Reich gewinnen. Und hier sagt Petrus, wenn eure Männer den Anspruch Gottes kennen und ablehnen, euer wichtigstes Instrument ist jetzt euer Leben, euer Lebenswandel. Euer Lebenswandel wird zeigen, dass ihr Gott wirklich glaubt. Und ihr könnt die bösen Anschuldigungen durch eure Werke widerlegen. Eine Illustration finden wir zum Beispiel im Leben des Augustinus. Es war Kirchenvater. Er war einfach ein gläubiger Mann, der aus einem Leben für weltliche Lust gerettet wurde. Er lebte von 354 bis 430 nach Christus. Und er war ein Gemeindehirte in Nordafrika. Wir wissen so viel über ihn, weil er eine Autobiografie schrieb. Und da schreibt er auch von seiner gläubigen Mutter. Die ist Monika. Übrigens der Grund, warum St. Monica Beach so heißt. Und sie hatte einen ungläubigen Mann, der hieß Patricius. Und Augustinus schreibt in seiner Biografie, Zitat, sie bemühte sich, ihn dir, also dir Gott, zu gewinnen, indem sie dich durch ihre Sitten ihm predigte, durch welche du sie so schön gemacht hattest, dass sie ihrem Mann zugleich Liebe und Achtung einflößte. Auch seine Untreue ertrug sie, so dass sie mit ihrem Mann, ihrem Gatten, darüber nie in Streit geriet. Denn sie hoffte von deinem Erbarmen über ihn, dass er im Glauben an dich keusch würde. Außerdem aber war er, so gutmütig er auch war, ebenso jähzornig. Sie aber verstand es dem zornigen Manne weder mit Tat noch dem Worte zu widerstehen. Wenn er aus sich ausgetobt und sich besänftigt hatte, dann gab sie ihm Rechenschaft über ihre Handlungsweise, wenn er sich etwa in Übereilung darüber aufgeregt hatte. Endlich gewann sie dir auch ihren Gatten am Ende seines zeitlichen Lebens. Zitat Ende. Er wurde gläubig, dieser Mann. Und diese Frau, Monika, hat ihr Leben lang diesen ungläubigen Mann ertragen und sie hat ihn gewonnen durch ihren Lebenswandel. Wie sieht der Wandel aus? Schaut mal Vers 2. Wenn sie euren in Furcht reinen Wandel ansehen. Ansehen zeigt auf, dass der Mann einen intimen und detaillierten Einblick in das Leben der Frau hat. Der Mann kennt seine Frau. Er kann sie tagtäglich beobachten und er prüft sie. Er untersucht sie, ob es wirklich ernst ist mit ihrem Glauben. Was sieht er? Was soll er sehen? Besser gesagt, einen in Furcht reinen Wandel. Die Schlachter übersetzt keusch. Und das ist auch ein Aspekt von Reinheit, aber es ist nicht die volle Bedeutung von Reinheit. Keusch heißt natürlich, dass die Frau sich jeder sexuellen Handlung mit einem anderen Mann enthält. Ihre ganze Zuneigung gehört ihrem Mann. Nicht nur äußerlich, sondern auch in Gedanken. Dass sie nicht den Gedanken nachgeht, jemals einem anderen Mann Intimität zu geben. Reinheit ist aber nicht auf Sexualität beschränkt. Rein heißt einfach ohne Makel, von Gott annehmbar. Ja, die im Alten Testament waren Gefäße rein oder unrein. Und so bedeutet es einfach, dass es vor Gott annehmbar war. Das heißt einfach moralisch reines Verhalten. Und was motiviert dich dazu, diese Reinheit zu leben? Petrus sagt, in Furcht. Und ich glaube, er meint hier die Furcht vor Gott, wie auch in 2 Vers 18. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan. Ein Vers vorher hat er erst gesagt, er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Du lebst rein, nicht allein, weil du mit deinem Mann gefallen willst, sondern weil du Gott fürchtest. Das ist die höchste Motivation. Und der ungläubige Mann sieht diesen Wandel, sieht die Unterordnung und er erkennt eigentlich im Herzen, dass das echtes, schönes Verhalten ist. Dass das richtig ist, dass Gott die Menschen so geschaffen hat und er wird überführt von Gottes Wahrheit. So wie Petrus es ausdrückt, geht die prüfende Beobachtung der Bekehrung voraus. Der Mann, der prüft. Und es kann eine Zeit dauern. Es kann Jahre dauern. Es kann bis zum Ende des Lebens dauern, dass er prüft. Und irgendwann kniet er vor Gott nieder und sagt, ja, du hast richtig gelebt und ich folge auch deinem Gott. Und jetzt kommt Petrus in Vers 3 zum Schmuck und der zweite Aufruf an euch Frauen heißt, schmücke dich richtig. Klar, die gläubige Frau will ihren Mann gewinnen. Und was liegt näher, als sich äußerlich attraktiv zu machen? Nun fragt sie sich, wie mache ich mich attraktiv? Zum Beispiel durch Schmuck. Schmuck ist, was dich schön aussehen lässt, was dich für andere attraktiv macht. Und das ist hier sogar das Wort für Ordnung, Kosmos. Also das Schmücken und das Dekorieren erfordert Anstrengung, um sich in Ordnung zu bringen. Petrus verbietet aber nicht den Schmuck für die Frau. Lass mich das klarstellen, äußerer Schmuck ist keine Sünde. Das ist nicht etwas, was schlecht ist. Petrus sagt ja auch nicht, zieht auf keinen Fall Schmuck an. Was sagt er genau? Schaut in den Text. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Dein Schmuck, dem du vertraust, auf den du zuerst zurückgreifst, um dich attraktiv zu machen, der soll nicht äußerlich sein. Ja? Ich sag's nochmal, der Schmuck, auf den du vertraust, auf den du dein Vertrauen setzt, der soll nicht äußerlich sein. Worauf vertraust du? Als Ehefrau? Oder vielleicht bist du unverheiratet? Worauf möchtest du die Aufmerksamkeit des anderen richten, der Männer? Auf dein Äußeres allein? Oder ihr Männer? Worauf achtet ihr bei euren Frauen? Zuerst auf ihr Äußeres? Nach welchen Kriterien suchst du eine Ehefrau, wenn du unverheiratet bist? Wie sie aussieht? Wie sie sich schmückt? Petrus zeigt uns die beiden Optionen, entweder äußerlich oder innerlich. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung. Und ich frage mich, wann ist eigentlich ein Mädchen zu einer jungen Frau geworden? Wenn sie sich zum ersten Mal schminkt? Wenn sie ihren ersten Schmuck trägt? Wenn sie zum ersten Mal ihre eigenen Kleider kauft und sich modebewusst anzieht? Wenn sie anfängt, alle 2 Wochen zum Friseur zu gehen oder zur Hand- und Fußpflege zu gehen? Ist dann ein Mädchen eine junge Frau geworden? Man könnte so denken in dieser Zeit, oder? Es ist nicht das, was den Mädchen in Zeitschriften, in Medien vorgegaukelt wird. Und damals in der griechisch-römischen Kultur war es auch nicht anders. Damals zeigt Petrus, wie der äußere Schmuck aussah, Haarflechten. Das ist nicht nur einfach, die Haare zu flechten, sondern das erforderte einen professionellen Friseur. Das war ein aufwendiger Prozess und eine Kunst. Goldgeschmeide. Das können kostbare Kämme sein, die man sich ins Haar steckt, oder ein goldenes Haarnetz, oder Ketten, Ringe und Armbänder, glitzernde Ohrringe, die man sich anlag. Oder Kleidung. Nur interessant ist, das heißt ja hier, die Kleidung wird nicht näher beschrieben, oder? Es wird nicht gesagt, wie die Kleidung aussah. Es wird einfach gesagt, Petrus sagt, oder Kleidung. Und Kleidung ist einfach eine andere Methode der Darstellung. Und Petrus meint sicher besondere Kleidung. Solche, die prächtig war, die kostbar war, die darstellte, wer man war oder wie kostbar man sich schmückte. Und diese Art von Schmuck wurde damals als Mittel zur Verführung angesehen. Ja, die Hausfrau, die schmückte sich nicht. Aber die Frau, die aus war, Männer zu verführen, die legte diesen ganzen Schmuck an. Und so soll die christliche Ehefrau sich nicht auf äußerliche Verführung stützen, um ihren Mann zum Glauben umzustimmen. Nein, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Und hier zeigt Petrus nicht den Kontrast zwischen innerer und äußerer, zeigt nicht den Kontrast zwischen inakzeptabel und akzeptablem Schmuck, sondern zwischen der äußeren Schönheit und der inneren Person. Es könnte darauf hinweisen, dass einige Frauen wirklich in der Gefahr standen, auf diesen Schmuck zu vertrauen, weil sie reich waren. Aber ich denke, das spricht genauso gut ärmere Frauen an, die vielleicht davon träumten, hätte ich diesen Schmuck wie diese reiche Frau, dann könnte ich mich schmücken und meinen Mann umstimmen. Beide, ob arm oder reich, sollen nicht darauf vertrauen, sondern eine geistliche Gesinnung haben, sich auf den unvergänglichen Schmuck konzentrieren. Vers 4. Der verborgene Mensch des Herzens. In dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Und dieser Geist ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist einfach bezeichnet die innere Einstellung. Der Schmuck ist eine besondere, bestimmte Einstellung im Herzen. Und die ist zum einen sanft, zum anderen still. Das Wort sanft beschreibt einfach eine Haltung der Demut, der Besonnenheit. Der Ausleger Grudem beschreibt es so, man besteht nicht auf den eigenen Rechten. Man ist nicht aufdringlich, man ist nicht forsch. Du forderst nicht den eigenen Weg, sondern du kannst dich zurücknehmen. Und fällt euch was auf? Das ist eigentlich eine Haltung, die auch für Männer gilt, oder? Das ist einfach eine christliche Haltung der Demut, mit der sich die Frau schmücken soll. Genauso soll sie still sein. Und das heißt nicht, dass sich das aufs Reden allein bezieht. Eine Frau ist nicht unbedingt geistlich, wenn sie immer den Mund hält. Versteht es richtig? Es ist das Gegenteil von einer lautstarken, ungestümen Haltung. Sie ist ruhig und friedlich. Es geht mehr um den Aspekt des Friedens, dass man friedlich ist, dass man sich zurückhält, weil man keinen Aufruhr will. Und ich habe ein schönes Beispiel gefunden, wo dieses Wort auch gebraucht wird in Apostelgeschichte, Kapitel 21. Und das ist, da sehen wir Paulus letzte Reise nach Jerusalem. Er weiß, dass er in Jerusalem festgenommen werden wird. dass da Ketten auf ihn warten? Und er kommt nach Caesarea, Vers 14, er kommt nach Caesarea und dort ist Agabus. Agabus ist ein Prophet und er sagt, so spricht der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, Paulus Gürtel, der wird gebunden werden und den Heiden ausgeliefert werden. Und alle sind entsetzt. Nein, Paulus wird in Jerusalem gebunden. Was sagt Paulus? Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Vers 13. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Da steht dieses Wort für still. Da beruhigten wir uns. Da wurden wir still. Ja. Wir waren nicht mehr aufgewühlt. Paulus wird gebunden. Nein, wir waren still. Okay, der Wille des Herrn geschieht. Das ist eine Haltung der Stille, des Friedens. Ich ruhe völlig in Gott. Ich vertraue ihm. Und das finden wir auch im gesamten Petrusbrief. Dieses Vertrauen auf Gott. Kapitel 1 geht es darum, dass Petrus sagt, euer Glaube wird von Gott bewahrt. Er sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf Gott. Vertraut auf Christus. Macht es so wie Jesus, 2 Vers 23, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat völlig dem Vater vertraut in seinen Leiden. Oder auch 4 Vers 19. Daher sollen die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und das Gute tun. Also das ist eine stille Haltung, eine Haltung des Friedens. Ich ruhe in Gott, ich vertraue auf Gott. Und ist das nicht passend für eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und nicht weiß, mit welchem Zorn er am nächsten Tag reagiert? Vielleicht sagt ihr, mein Mann schaut nicht auf das Innere, er schaut einfach auf das Äußere. Was bringt da mein innerer Schmuck? Nun, Petrus sagt, es geht auch nicht in erster Linie um deinen Mann. Schaut mal, am Ende von Vers 4 sagt er, dieser unvergängliche Schmuck, der vor Gott sehr kostbar ist. Ja, es gefällt Gott in erster Linie. Deswegen schmückst du dich. Dass dein Mann überführt wird von Gottes Wahrheit, ist der Nebeneffekt. Aber du schmückst dich in erster Linie für Gott. Gott gefällt dieser Geist, weil er das Ergebnis eines stillen und kontinuierlichen Vertrauens auf ihn ist, der alle Bedürfnisse stillt. Gott ist unsere Jury. Und das ist für jeden Bereich wahr. Gott beurteilt uns. Einfach nur als persönliches Beispiel, ich bin einfach dankbar, als ich Juliane kennenlernte, dass einige Brüder in der Gemeinde mich auch einfach auf ihre Tugendhaftigkeit hingewiesen haben. Danke, dass ihr das gemacht habt. Danke, dass ihr ihre Treue und ihre Belehrbarkeit, Sparsamkeit, Disziplin, Kinderliebe und so weiter, dass ihr das betont habt. Ich meine, natürlich habe ich auch gemerkt, dass Juliane gut aussieht, dass sie sich zu schmücken weiß, aber das war nicht mein Hauptaugenmerk. So, ihr Schwestern, lasst eure äußere Schönheit niemals ohne innere Schönheit sein. Und zuletzt, folge deinen Vorbildern. Vers 5. Denn so haben sie einst auch die heiligen Frauen geschmückt. Und Petrus unterstützt hier seinen Aufruf. Heilige Frauen, das waren die Frauen des Alten Testaments, die auch auf Gott gehofft haben in der Vergangenheit. Sie haben Gott vertraut und dieser Schmuck wird hier verbunden mit der Unterordnung. Ja? Sie haben sich geschmückt und sich ihren Männern untergeordnet. Das heißt, dieser stille Geist, diese sanfte Haltung, ist verbunden mit der Unterordnung, ja? Wenn du diesen Geist hast, dann wirst du dich auch unterordnen. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und den Herrn nannte. Vielleicht dachte Petrus hier vor allem bei den heiligen Frauen an die Frauen der Stammväter, nämlich Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. Aber er greift Sarah als Vorbild raus. Sie nannte Abraham Herr. Nun, Sarah hat nicht gedacht, dass sie jetzt der Sklave ist und Abraham der Herr. Herr war einfach ein Ehrentitel, ein Titel des Respekts. Wir haben eine einzige Stelle in 1. Mose 18, wo Sarah ihren Mann Herrn nennt. Und das ist die Begebenheit, als Gott ihnen ankündigt, dass sie in einem Jahr ein Kind haben werden. Und Sarah und Abraham waren schon lange über die Zeit hinaus, als sie natürlicherweise Kinder bekommen konnten. Sie waren zu alt, einfach gesagt. Und als Sarah das hörte, 18 Vers 12, da lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Nun, in der Situation ist sie nicht gerade das Vorbild, dass sie Gott vertraut. Aber wir sehen, sie spricht zu sich selbst. Mein Herr. Sie sagt nicht, ach, der alte Mann. Sie sagt, mein Herr. Da merken wir, was wirklich in ihrem Herzen war, oder? Wie sie über Abraham wirklich dachte. Und sie nannte ihn Herrn. Sie nannte ihn mit Respekt ihren Ehemann. Hier sehen wir die wahre Gewohnheit in ihrem Denken und Fühlen. Und so ist Sarah ein Vorbild der Unterordnung. Sie hat Gott vertraut. Ihr Mann hat manchmal komische Dinge getan. Der ist nach Ägypten gegangen und hat seine Frau als Schwester ausgegeben. Sie wurde an den Hof des Pharao geholt. Sie musste immer wieder in ungewissen Situationen Gott vertrauen. Aber sie hat sich immer ihrem Mann untergeordnet. Natürlich nicht perfekt. Ihr kennt die Geschichten. Aber in den Dingen, wo sie es richtig tat, da war sie ein gutes Vorbild. Und so könnt ihr auch als Frauen genauso beten. Herr, ich verstehe zwar nicht deinen Plan, wenn dein Mann ungläubig ist, betest du vielleicht, warum errettest du ihn nicht jetzt schon? Aber betet so, ich vertraue dir, Gott, dein Wille geschehe. Und deren Töchter seid ihr geworden, weiter noch Vers 6, deren Kinder wörtlich. Und manche Ausleger meinen, dass Petrus hier Sarah als weibliches Vorbild für rettenden Glauben nimmt, aber ich denke, es ist einfach die Unterordnung. Ihr seid Sarahs Töchter, ihr Frauen, wenn ihr ihrem Beispiel der Unterordnung folgt. Wenn ihr genauso wie Sarah Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Gutes tun heißt einfach das, was Gott will. Tut das Richtige, auch wenn dein Mann ungläubig ist. Und lasst euch keinerlei Furcht einjagen, keinerlei Schrecken fürchten, wörtlich. Da könnten Drohungen des Mannes sein, oder? Der ungläubige Mann droht seiner Frau. Ich setze dich vor die Tür. Oder er droht ihr Schläge an, wenn sie nicht aufhört zu glauben im Herrn Jesus Christus. Was soll die Frau tun? Sie soll weiter das Richtige tun. Sie soll keinen Schrecken fürchten, keine Drohung fürchten. Sie ist einfach entschlossen, ihre Verantwortung vor Gott in der Ehe wahrzunehmen. Und sie hat diesen mutigen Entschluss, ich werde mich durch nichts in meinem Glauben einschüchtern lassen, weil Gott meine Situation kennt. So, ihr Ehefrauen, erfüllt eure Verantwortung vor Gott in der Ehe. Jetzt seid ihr Männer dran und vielleicht wusste Petrus, dass es schon spät ist, deswegen hat er nur ein Vers gegeben. Spaß beiseite, Petrus konzentrierte sich vor allem auf solche, die sich unterordnen sollen. Deswegen denke ich, nimmt er hier mehr Verse für die Frauen, aber er gebraucht einfach so viele Worte, wie er meint, dass die Botschaft klar ist, oder? Und so ist auch dieser eine Vers, Vers 7 über die Männer, klar genug, um seine Botschaft rüberzubringen. Lass uns das anschauen. Es sind vor allem zwei Aufforderungen und eine indirekte, und so haben wir wieder drei Punkte. Und die Aufforderungen hängen immer mit Gründen zusammen. Die werden mit dem Wörtchen als eingeleitet. Als. Und die erste Aufforderung ist an euch Männer, an mich genauso, behandelt eure Frauen mit Erkenntnis. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Er sagt wieder gleichermaßen, wie auch in Vers 1. Aber das heißt nicht, ihr Männer sollt euch gleichermaßen unterordnen. Dann hätte Petrus schon gesagt, unterordnen. Nein, er sagt, ihr Männer sollt gleichermaßen. Und so leitet er einfach die Verantwortung der Männer ein. Ja? Die Männer haben zwar die Leitung, aber das ist eine Riesenverantwortung. Das ist die Verantwortung, diese Leitungsfunktion nicht auszunutzen und mit umso größerer Weisheit und Rücksicht zu leiten. Sie sollen einsichtig mit ihrer Frau zusammenleben. Zusammenleben heißt einfach zusammen wohnen. Und für manche mag das vielleicht unnütz klingen, aber es gibt zum Beispiel auch heutzutage alle möglichen Arten von Ehen. Zum Beispiel auch die LAT-Marriage, Living Apart Together. Also auseinander und doch zusammenleben. Das ist eine Ehe, wenn beide Ehepartner unterschiedliche Wohnungen haben und sich ab und zu mal treffen, um das gemeinsame Bett zu teilen. Aber es geht nicht nur darum, unter einem Dach zu wohnen, das ist offensichtlich, gehört es zur Ehe dazu, sondern auch ein Leben zu Hause zu teilen. Ein Leben der innigen Gemeinschaft. Mit jemandem zusammenleben, den man liebt, den man wertschätzt. Und das muss man einsichtig tun. Ihr Männer tut das nach Erkenntnis wörtlich. Ihr braucht eine bestimmte Erkenntnis, um das auszuführen. Nummer eins, ihr müsst wissen, was Gottes Absicht für eure Ehe ist. Und ich meine, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, aber ich kann es abkürzen. Was ist die vorrangige Absicht Gottes mit der Ehe? Es ist Freundschaft. Es sind nicht die Kinder, es ist nicht der Dienst, es ist eine innige Freundschaft. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Der Mann war alleine. Er hatte kein Gegenüber. Und Gott hat die Frau geschaffen. Für diese Gemeinschaft. Für diese Einheit. Und was ist eigentlich gute Freundschaft? Wenn man an gute Freundschaft denkt. Dass man sich wertschätzt, dass man miteinander spricht, dass man sich hilft, dass man Zuneigung ausdrückt. All das gehört in erster Linie in die Ehe. Und wie kannst du es machen? Ein paar Beispiele. Verbringe Zeit mit deiner Frau. Wenn möglich auch alleine. Gib ihr Aufgaben, die dich unterstützen. Höre ihr zu. Ganz wichtig. Höre auf ihre Erlebnisse am Tag. Plane eine regelmäßige Zeit ein, um mit ihr zu beten und die Bibel zu lesen. Und drücke deine Wertschätzung aus durch zum Beispiel Notizen, eine SMS oder ein Geschenk, ein Date. Teile ihr deine Gedanken mit. Deine Gebetsanliegen. Das ist die eine Erkenntnis. Ihr müsst Gottes Absicht verstehen. Zweitens, ihr müsst eure Frau kennen, offensichtlich. Ihr müsst ihre Wünsche, ihre Ziele, ihre Bedürfnisse, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Stärken und Schwächen kennen. Denn ihr Männer, hört auf eins. Ihr Männer, ihr habt Probleme, okay. Und eure Frauen haben Probleme. Aber ihr seid verantwortlich auch für ihre Probleme. Sie ist euch anvertraut. Und ihre Probleme sind eure Probleme. Darum müsst ihr sie kennen, in ihrem geistlichen Kampf, in ihren Entscheidungen. Wie trifft sie eigentlich Entscheidungen? Hilf ihr dabei, sie richtig zu treffen? Oder kennt ihr ihren Dienst in der Gemeinde? Kennt ihr ihre körperliche Verfassung? Schaut, dass es ihr gut geht. Dass sie isst, dass sie sich erholt, dass sie sicher ist, dass sie Sport macht. Ihr seid auch dafür verantwortlich. Ihr müsst eure Frauen kennen. Und Petrus führt weiter aus, wie unser Zusammenleben aussehen soll. Er sagt, als schwächeres Gefäß. Und das Gefäß ist ein allgemeiner Begriff. Es kann ein Krug sein, eine Schüssel sein, ein Korb sein. Und schon in 1. Mose 2, Vers 7 heißt es ja, dass Gott den Menschen aus dem Erdboden machte, aus dem Staub von der Erde und dem Odem des Lebens einblies. Gott ist unser Töpfer. Und wir sind das Gefäß. Das ist hier das Bild. Und Ehefrauen, ihr Männer, Ehefrauen sind als das schwächere Gefäß zu behandeln. Interessanterweise sagt Petrus hier, bei uns heißt es mit eurer Frau. Eigentlich steht da das Wort für feminin, für Frau. Frauen an sich, von Natur aus, nennt Petrus das schwächere Gefäß, ohne sie abzuwerten. Und die Schwachheiten der Frau, den Schwachheiten der Frau stehen genauso Schwachheiten der Männer gegenüber. Das will ich an dieser Stelle betonen. Aber Petrus betont hier, eine Frau hat bestimmte charakteristische Schwächen. Zum Beispiel, folge ich einfach der Mehrheit der Ausleger, die sagen, dass eine Frau im Allgemeinen körperlich schwächer ist als der Mann. Und nicht ohne Grund ist der Mann der Versorger. Er ist berufen, außer Haus zu sein und seine Frau zu versorgen. Kann sich auch auf emotionale Schwäche beziehen. Frauen sind im Allgemeinen schneller und stärker verletzt durch rücksichtsloses Verhalten der Männer. Aber es kann sich auch darauf beziehen, dass Ehefrauen der Leitung des Mannes unterstellt sind und damit auch eine in dem Sinne schwächere Position haben. Der Mann kann es ausnutzen. Deswegen behandle deine Frau wie kostbares, zerbrechliches Porzellan. Ich denke auch an unser Labor, wo ich arbeite und da auch Module getragen werden, die ungefähr 20 Kilo wiegen. Und manchmal haben wir auch weibliche Praktikanten und ich kann mich an eine zierliche Frau erinnern und ich habe einfach Bedenken geäußert, ihr auch dieselben Aufgaben zuzumuten wie den Männern. Ich habe die Antwort bekommen, ach, es herrscht doch Gleichberechtigung. In dieser Gesellschaft wird immer weniger ein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht, oder? Ihr Männer macht einen Unterschied. Eure Frau behandelt sie als Frau, als schwächeres Gefäß, als kostbares Porzellan und ehre sie als Beschenkte. Vers 7b. Da heißt es, und ihr Ehre erweisen und wörtlich als Miterben der Gnade des Lebens. Ehre erweisen heißt einfach, ihr Respekt und Wertschätzung zu erteilen. Es kann ganz praktisch sein durch zärtliche Worte, indem ihr eure Zeit aufopfert, indem ihr euer Geld, eure Kraft einsetzt, um eurer Frau zu dienen. Und das in dem Wissen, dass sie Miterben sind. Also die Frauen sind Miterben. Und was erben sie? Gemeinsam die Gnade des Lebens. Und einfach an dieser Stelle muss ich sagen, bibeltreue Ausleger sind sich einfach uneins, was die Gnade des Lebens ist. Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es gibt vor allem zwei mögliche Erklärungen. Die große Mehrheit der Ausleger sagt, das ist das ewige Leben. Beide sind Miterben des ewigen Lebens. Das bezieht sich dann nur auf gläubige Ehemänner und ihre gläubigen Frauen. Denn ungläubige Frauen sind nicht Erben des ewigen Lebens. Für beide gilt, dass sie von Gott erwählt sind, wenn sie beide gläubig sind und ein unvergängliches Erbe bei Gott empfangen. Petrus hat ja auch schon über das Erbe gesprochen. Was ist aber dann, wenn ich als gläubiger Ehemann eine ungläubige Frau habe? Sagt Petrus nichts dazu? Und darum tendiere ich zur zweiten Sicht, dass Petrus hier die Gnade des Lebens gebraucht, um die eheliche Freundschaft zu bezeichnen. Die eheliche Freundschaft ist, auch bei einem ungläubigen Partner, ein Geschenk Gottes, eine Gnade des Lebens. Anders ausgedrückt, wenn ihr es so wollt, die beste Zeit des Lebens. Und wenn ihr unverheiratet seid, verpasst nicht die beste Zeit des Lebens. Da sagt Petrus, die Ehe ist die Gnade des Lebens. Und das passt auch zu unserem Kontext. Denn bei den Sklaven werden gute und verkehrte Herren angesprochen. Bei den Ehefrauen werden Gläubige, solche mit gläubigen Männern und solche mit ungläubigen Ehemännern angesprochen. Und hier spricht auch Petrus Männer an, die gläubige und ungläubige Ehefrauen haben. Die Ehebeziehung ist Gottes Gnade. Es ist eine Gnade, eine Gefährtin zu haben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Der beste Teil meines Lebens. Die einzige Frage ist die Freundschaft wirklich so schön, wenn man eine ungläubige Frau hat? Es war sicher nicht einfach zu Petrus Zeiten, denn es gab vielleicht Feindschaft in der Familie. Vielleicht hatte seine Frau immer weniger Respekt vor ihrem gläubigen Ehemann. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine ungläubige Frau, die sonst verachtet ist, jetzt von einem Ehemann als schwächeres Gefäß geehrt wird, geliebt wird, der Mann sich aufopfert für sie, dass diese ungläubige Frau auf einmal aufblüht, dass es eine schöne Erfahrung ist, einfach diese Ehe zu leben. Und dass der Mann auch dadurch ein Zeugnis sein konnte und auf Christus hinweisen konnte. Ein paar Worte, wie kannst du deine ungläubige Frau richtig behandeln? Das trifft auch auf euch zu. Offensichtlich verlasse sie nicht, verlass nicht deine ungläubige Frau. Liebe sie und sorge für sie in Demut. Bekenne ihr deine Verfehlungen und bitte sie um Vergebung. Zeig ihr aber, dass du Gott in erster Linie liebst. Zeig ihr das durch dein Leben. Aber erwarte nicht, dass deine Frau sich in biblischer Weise unterordnet. Sie ist ungläubig. Sie versteht das nicht und weiß nicht, wie sie Gott ehrt. Schließlich bete immer weiterhin für ihre Errettung. Und da sind wir auch beim letzten Punkt. Bete mit reinem Gewissen. Petrus sagt, das Ziel von all dem ist, oder das Resultat besser gesagt, damit eure Gebete nicht verhindert werden, ihr Männer. Was heißt verhindert? Das heißt einfach, Gott wird deine Gebete nicht erhören. Er wird sie nicht erhören, wenn du nicht deine Verantwortung in der Ehe wahrnimmst. Das heißt es hier. Behandelt sie als schwächeres Gefäß, ehrt sie, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn du herrschsüchtig bist, wenn du zum Beispiel deine Frau grob behandelst und kommandierst, wenn du sie abfällig behandelst, ihre Schwäche ausnutzt, respektlos zu ihr bist, einfach gesagt, wenn du sie nicht mit der richtigen Erkenntnis behandelst und sie nicht als Beschenkte ehrst, dann wird Gottes Züchtigung sein, dass deine Gebete nicht erhört werden. Du könntest sie dir sparen. Jedes Gebet, das du sprichst, wenn du deine Verantwortung als Ehemann nicht wahrnimmst. Das ist eine immense, heftige Warnung. Das erinnert mich an Sprüche 28, Vers 9, wo es heißt, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Das lässt uns wirklich demütig werden, ihr Männer. Und das fordert uns auf, wirklich in erster Linie uns zu fragen, haben wir ein reines Gewissen vor Gott? Ehren wir unsere Frauen? Lieben wir sie? Und deswegen hört nicht auf zu beten, sondern bringt die Sachen in Ordnung. Und behandelt eure Frauen auf die richtige Art und Weise, wie Gott es gefällt. Als teures Gefäß, als ehrenwerte Miterbin, ob sie gläubig ist oder ungläubig ist. Und dann kannst du auch voller Freude befreit beten. So, erfüllt eure Verantwortung als Ehefrau. Ordne dich unter. Schmücke dich auf die richtige Art und Weise durch einen sanften und stillen Geist und folg damit den Vorbildern. Sarah zum Beispiel. Die Ehemänner, behandelt eure Frauen mit Erkenntnis. Lest die Bibel und füllt euch mit Gottes Erkenntnis, wie ihr eure Frauen behandeln sollt und ehrt sie als Beschenkte, damit ihr mit reinem Gewissen beten könnt. Amen.